Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir selbst befinden uns ja mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben am Ende ja daran, dass es auch alle braucht und alle ja mitmachen müssen. Und dazu möchten wir uns eben gerne austauschen und euch vielleicht auch ein Stück weit inspirieren. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin irgendwie gut gelaunt. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Heute Abend spielt Deutschland. Ich liebe das. Ihr seht uns ja leider nicht, aber Nils ist schon perfekt gekleidet für den Anlass heute mit so einer Wendejacke. Die finde ich eigentlich ganz geil. Also entweder Auswärtsfarben oder Heimspielfarben. Das heißt, ich bin jetzt hooked und freue mich auf das, was kommt. Und wie geht's dir?
Ja, Maike, mir geht's total gut. Ich bin irgendwie erstaunlicherweise diesmal tatsächlich aufgeregt. Also ich habe sonst einfach Fußballgeschichte ging so ein bisschen an mir vorbei, aber dieses Jahr bin ich irgendwie hooked. Keine Ahnung, also irgendwie hat's mich gepackt.
Ja.
Und insofern freue ich mich auch irgendwie auch total auf heute Abend. Ich habe auch noch so ein doppeltes Thema, ich bin da sogar auch noch im Stadion. Aber jetzt war Portugal gegen Frankreich und
ach Quatsch, mein Freund auch.
Ja,
ja, witzig.
Ja. Und das wird natürlich auch, deswegen muss ich jetzt irgendwie mal gucken, wenn Deutschland Verlängerung hat, dann wird es schon wieder schwierig und so. Aber es ist natürlich ein Traum. Ja, und insofern
First World Problems, würde ich sagen.
Aber wenn halt auch schon mal Spiele hier vor der Haustür sind, man schön mit dem Fahrrad hinfahren kann, ist das
ja geil.
Insofern bin ich total positiv eingestimmt und freue mich aber auch jetzt erstmal unseren Austausch. Wir haben nämlich wieder einen schönen Podcast. Wen haben wir denn zu Gast?
Yes. Und zwar, oh Gott, wir haben dich jetzt ganz lang warten lassen. Normalerweise schnacken wir nicht so lange am Anfang. Entschuldige. Wir haben Johann Stöcker da. Schön, dass du hier bist. Du bist von German Zero und wer sich erinnert, wir haben ja schon mal mit German Zero gesprochen und zwar in Folge 71, wer sich es nochmal anhören möchte. Da haben wir schon uns mit dem Thema beschäftigt und dann kam eine Mail bei uns ins Postfach geflogen zu einer neuen Kampagne, über die wir heute auch sprechen wollen. Und von daher eine sehr glückliche Fügung, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen. Du als Person bist jetzt schon seit 2020 am Start bei German Zero und verantwortest aktuell den Bereich Policy and Partnerships und kümmerst dich da federführend eben auch genau um diese Kampagne, die ich gerade schon angesprochen habe. Johann, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gesundheitlich noch dezent angeschlagen, aber ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Insofern geht's mir ganz anständig und ich freue mich.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du zu Nachhaltigkeit gekommen? Also wie war das jetzt bei dir, wenn du mal so rückblickend schaust? Hat dich das schon immer interessiert oder gab es irgendwie so ein neudeutsch compelling Event, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt halt irgendwie so ein Thema. Jetzt muss ich aber, wie würdest du das bei dir beschreiben?
Ich denke, die Faszination und die Liebe zur Natur, die kam auf jeden Fall schon als Kind irgendwie vermittelt durch die Eltern. Und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, in der 7. oder 8. Klasse sind wir mit der Schule ins Kino gegangen und haben diesen Film Eine unbequeme Wahrheit geschaut. Und das ist auf jeden Fall für mich so der prägende Moment, wo einem die Thematik der Klimakrise das erste Mal so bewusst wurde und dann auch generell so ein Bewusstsein dafür entstand, irgendwie, okay, wir sind nicht auf dem richtigen Pfad. Es wird potenziell nicht alles gut, außer wir setzen uns wirklich ein und arbeiten dafür.
Finde ich krass, wie wichtig dann halt dann eben auch dieses Thema Bildung ist, ne? Also eben auch dieses Bewusstsein halt irgendwie zu schaffen, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, bei dir war es jetzt eigentlich so erstmal so dieser Auslöser, dass irgendwer in der Schule gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal ins Kino und seitdem beschäftigst du dich damit. Also das ist unterstreicht nochmal die Wichtigkeit, können wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Ja, seit unserem letzten Gespräch ist ja schon eine Zeit vergangen. Magst du uns vielleicht nochmal abholen? Wo steht ihr gerade bei German Zero? Was habt ihr jetzt irgendwie erreicht? Seid ihr zufrieden mit der Entwicklung bisher? Oder wo klemmt es auch noch?
Genau, vielleicht hole ich noch so ein bisschen aus, um nochmal kurz abzuholen, was German Zero einfach macht. Ich meine, dadurch, dass wir relativ jung sind, glaube ich, wissen das jetzt auch nicht alle Leute direkt. Uns gibt es seit 5 Jahren knapp und der Gedanke dahinter ist einfach, alles zu tun, damit das Pariser Klimaabkommen so eingehalten wird, wie es gedacht war. Und das vor allem bezogen auf die Klimaneutralität von Deutschland, deswegen auch der Name German Zero. Wir machen das über verschiedene Säulen. Zum einen versuchen wir, Klimaschutzmaßnahmen zu analysieren und wirklich zu schauen, was ist denn das Effektivste, was wir machen können, politisch, auch in Bezug auf die Wirtschaft. Und dann tragen wir das zusammen, versuchen das kommunikativ aufzubereiten und gehen damit Richtung Politik. Das machen wir auch wieder über zwei Schienen. Die eine ist unsere Bundesebene, da geht es vor allem um Wahlkreisgespräche, also dass Bürgerinnen und Bürger sagen, ich möchte wirklich mit meinen Bundestagsabgeordneten ins Gespräch kommen und denen mal mitteilen, ganz direkt im persönlichen Gespräch, was mir wichtig ist, warum der Klimaschutz mich bewegt, und bringen da vielleicht ein paar gute Ideen direkt mit, die sie bei uns abholen können. Das andere ist die kommunale Schiene, das heißt Local Zero bei uns. Und da geht es ganz konkret darum zu sagen, okay, ich schaue, was bei mir in der Stadt, im Ort passiert. Das geht in der Regel los mit einem Beschluss. Das heißt, wie man das über so einen Bürgerentscheid kennt, wird dann gesagt, wir brauchen ein Klimaschutzziel, zum Beispiel fürs Jahr 2035. Dann werden Unterschriften gesammelt und im besten Fall beschließt die Kommune dann dieses Ziel. Und dann geht so ein bisschen die Phase los, dass man unterstützend einfach für die Kommune da ist und versucht zu sagen, okay, können wir euch helfen? Was funktioniert vielleicht schon in anderen Kommunen, was wir übernehmen können? Aber auch mit einem kritischen Blick dranbleiben und zu gucken, werden denn die Ziele wirklich so erfüllt, wie es geschehen muss? Das heißt, es ist so ein bisschen die Arbeit von zwei Seiten für den Klimaschutz, könnte man sagen. Zum einen über diese Bundesebene und dann aber auch über die Bürgerbewegung auf lokaler Ebene. Genau, das ist so ein bisschen die kurze Intro zu dem, was wir machen. Das machen wir mittlerweile mit knapp 30 hauptamtlich Tätigen und bis zu 1000 Ehrenamtlichen über ganz Deutschland. Und das ist es auch, was uns da größtenteils motiviert, einfach zu sehen, wie viele Leute sich da für diese Arbeit einsetzen. Genau, die Frage war, glaube ich, wo wir da aktuell stehen, beziehungsweise wie wir das einschätzen. Jetzt momentan haben wir natürlich eine Menge Gegenwind, ne? Also das haben wir vor allem jetzt durch die EU-Wahl mitbekommen, aber auch gerade was das Klimaschutzgesetz angeht und dann die Aufweichung der Sektorziele, gibt es, glaube ich, viele Dinge, die man definitiv als Herausforderung bezeichnen kann. Wo wir, glaube ich, Hoffnung draus ziehen, ist einfach das, dass wir sehen, dass zum Teil Dinge wirklich gut umgesetzt werden. Also gerade der Ausbau erneuerbarer Energien ist da irgendwie ein sehr positives Beispiel. Oder was die Wirtschaft betrifft, zum Beispiel die Klimaschutzverträge, die wir auch seit 2019 eigentlich ganz zentral gefordert haben, und das ist auf jeden Fall immer schön, wenn man sowas sieht. Und daneben ist es vor allem irgendwie das Interesse, was halt auch an den Inhalten steigt. Also wenn wir jetzt gerade große Kampagnen bzw. Webinare gefahren zum Thema, braucht es Wasserstoff wirklich in der Wärmeplanung von Kommunen? Und da sehen wir einfach, dass aus den Kommunen das Interesse so groß ist und dass wirklich viele Leute da sind, die sich auf den Weg machen wollen und diese Schritte gehen wollen, die vielleicht noch nicht 100% wissen, wie machen wir das. Und da freuen wir uns zu unterstützen, so gut es geht, genau.
Seid ihr denn da auch gern gesehene Gäste in der Politik? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ihr jetzt auf der Bundesebene da irgendwie agiert, sagen die da, ach Mensch, super, toll, dass ihr da seid, kommt doch mal rein. Oder wie kommt ihr da auch in Dialog? Also wie werdet ihr da akzeptiert oder angenommen?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also zum Teil kommt das auch ganz stark aufs Thema an. Das geht dann los, zum Beispiel, wenn ich die Einladung schreibe mit, wir würden uns gerne mal über Emissionshandel zum Beispiel unterhalten, habe ich natürlich ganz andere Interessenskreise, als wenn ich sage, lass uns mal über Suffizienz sprechen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen themenabhängig dazu, wie man überhaupt aufgenommen wird. Das Gespräch an sich finde ich eigentlich immer sehr positiv. Also die ich mitgemacht habe, war es schon so, dass man auch mit Bundestagsabgeordneten wirklich als Bürger oder als Bürgerin sprechen kann. Dass das auch nur Menschen sind, klingt eigentlich logisch, aber ist ja schon irgendwie eine Hürde. Fairerweise muss man dann sagen, dass man da immer nur ein kleines Rad ist in der Maschine, ne? Also du hast vielleicht nicht diesen direkten Effekt, den wir uns immer wünschen würden. Aber wenn wir am Ende 5-10% zu einer Entscheidung beitragen, dann ist das, denke ich, schon eine ganze Menge. Und so gehe ich da zumindest dran, ja.
Ihr seid ja auch an der Zusammenarbeit mit Unternehmen interessiert. Wie gestaltet sich denn da dieser Zero-Economy-Ansatz für unternehmerischen Klimaschutz? Welche Rolle spielt ihr da auch? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Ich versuch's gern, genau. Also als Bürgerbewegung haben, oder eigentlich schon, als wir uns angeschaut haben, wo steht Deutschland eigentlich klimaschutztechnisch, fällt einem natürlich relativ schnell auf, dass die Industrie da einfach einen großen Anteil hat, ne? Also dass allein durch die Emissionen, die dort verursacht werden, die, glaube ich, knapp ein Fünftel der gesamtdeutschen Emissionen ausmachen, ist das in die Richtung einfach ein sehr wichtiges Thema. Und gleichzeitig hat, glaube ich, die Wirtschaft auch eine Menge politischen Einfluss. Einfach allein durch Reichweite, auch durch finanzielle Möglichkeiten, hört man da vielleicht nochmal eher zu. Und zum Dritten glaube ich, dass es auch in der Wirtschaft total gute Ansätze gibt. Also dass Unternehmen wirklich verstanden haben, was ja die Stunde geschlagen hat und da wirklich auch aktiv werden wollen. Und da haben wir halt gedacht, okay, wie können wir das mitnehmen? Wie können wir da auch unterstützen, diese Tendenzen? Und was machen wir damit? Und daraus ist dieser Zero-Economy-Gedanke erwachsen. In dieser Beurteilung haben wir das auch so ein bisschen dreigeteilt gesehen. Also wir haben uns überlegt, Klimaschutz in Unternehmen, was heißt das eigentlich? Und kamen dann relativ schnell auf so eine Dreiteilung von Geschäftsmodell, von Prozesstransformation und von klimapolitischem Engagement. Ich fange mal in der Mitte an. Prozesstransformation ist, glaube ich, das, worüber man mit Unternehmen am meisten redet. Also konkret, wie stellen wir unsere Energieversorgung um, was machen wir mit der Mobilität etc. Das Geschäftsmodell, habe ich den Eindruck, ist noch zu selten im Mittelpunkt dieser Diskussion, ist aber eigentlich was, was die Unternehmen ganz zentral bei sich ansiedeln sollten. Also sich wirklich zu fragen, das, was wir machen, hat das einen Raum in einer klimaneutralen Zukunft? Und dann gibt's das Dritte, und das ist das klimapolitische Engagement. Und da sagen wir einfach, dass kein Unternehmen ganz allein klimaneutral werden wird. Einfach, weil da Infrastrukturfragen dahinter stehen und weil man nicht alles selbst in der Hand hat. Und das ist dann für uns der Punkt, wo wir sagen, okay, dann muss eigentlich ein Unternehmen, was das ernst meint, politisch aktiv werden und sich einsetzen. Und für diejenigen, die das an der Seite einer Bürgerbewegung machen wollen, haben wir eben dieses Format Zero Economy geschaffen und freuen uns sehr, dass da mittlerweile 26 Unternehmen dabei sind und sich für bessere Rahmenbedingungen und für Klimaschutz im Allgemeinen in Deutschland einsetzen.
Sind das denn unterschiedliche Größen der Unternehmen? Also erreicht ihr da eher so die kleineren Unternehmen oder gibt es da irgendwie auch so Vorzeigebeispiele aus dem, ich sag mal, German Mittelstand?
Auch da ziemlich unterschiedlich tatsächlich. Liegt vielleicht auch daran, dass wir da relativ unvoreingenommen rangegangen sind und wirklich unsererseits einfach geschaut haben, was finden wir spannende Ansätze, und gleichzeitig auch ganz verschiedene Unternehmen zum Teil auf uns zugekommen sind und gefragt haben, kann ich da mitmachen? Also das geht von Startup, die zum Teil, glaube ich, sogar jünger sind als wir, also unter 5 Jahre, bis zu wirklich Genossenschaften und Unternehmen, die zum Beispiel im Bereich Gebäude oder erneuerbare Energien auch international arbeiten, ne?
Jetzt hatte ich schon bei der Vorstellung von dir die aktuelle Kampagne 1230 angekündigt. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Was verbirgt sich dahinter? Welche Unternehmen sind aktuell schon an Bord? Was ist das übergeordnete Ziel?
Der Aspekt, der da so ganz zentral steht, ist für mich so ein bisschen die Ehrlichkeit. Gar nicht nur bezogen auf Unternehmen, sondern generell bei allem, was wir tun. Also auch in Politik, aber auch in der Zivilgesellschaft. Die Idee ist so ein bisschen entstanden im Frühjahr dieses Jahres. Und das kam dadurch, dass dann gerade im März viel durch die Medien ging, Deutschland auf Kurs, seine Klimaziele einzuhalten. Und das ist ja erstmal eine sehr positive Botschaft, worüber man sich freut. Aber das war genau so ein Moment, wo mir die Ehrlichkeit in der Debatte gefehlt hat. Denn wenn man das dann sich genauer anschaut, merkt man ganz schnell, dass die Ziele, die sich die Bundesregierung da gesetzt hat, dass die absolut nicht konform sind mit dem, was wir in Paris eigentlich unterschrieben haben. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal auch bei Unternehmen so passiert, dass das in den Extremen spricht. Also dass zum einen gesagt wird, entweder wir sind quasi schon klimaneutral, wir machen ja eigentlich alles richtig, läuft bei uns. Oder dass auf der anderen Seite manchmal gesagt wird, wir sehen eigentlich gar keinen Weg. Also wir haben keine Möglichkeit, mit den Energievoraussetzungen oder den Lieferketten, die nun mal existieren, klimaneutral zu werden. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht so einen Weg finden, wie man irgendwie da in der Mitte ein bisschen nuancierter einfach sprechen kann, um auch mehr auszulösen. Denn ich glaube, am meisten bringt das auch anderen Menschen bzw. Unternehmen, wenn sie hören, okay, wie sieht's denn konkret wirklich aus mit dem Klimaschutz? Und der Gedanke, der daraus erwachsen ist, ist dieses 1-2-3-0. Das steht für Nummer 1 Fortschritte, Nummer 2 Hürden und Nummer 3 Maßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die beschreibt dann eben das Zero. Und das versuchen wir einfach mal als Impuls und haben dazu Unternehmen gefragt, wirklich ganz konkret, was sind bei euch Fortschritte, Hürden, Maßnahmen im Klimaschutz, und starten das jetzt. Das geht zunächst los mit 11 Unternehmen, die also genau in dem Format einmal überlegt haben, uns dann Videos eingeschickt haben. Auch die sind lustigerweise völlig unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ob das dann mit der Größe zu tun hat, von Startup bis Großkonzern, oder einfach mit den, weiß ich nicht, den Video-Skills vielleicht der Mitarbeitenden in dem Moment. Ist auf jeden Fall echt eine gute Mischung. Und ich freue mich aber auch total über diese Heterogenität, weil die einfach zeigt, dass an ganz unterschiedlichen Stellen versucht wird, Wege zu finden. Und das wollen wir unterstützen und freuen uns darüber, genau. Genau, ihr hattet gefragt, wer dabei ist. Ist euch denn recht, dass ich die 11 Unternehmen nenne? Weil sonst hätte ich ein bisschen Sorge, eins auszulassen. Oder wie handhaben wir das jetzt?
Auch von mir aus kannst du ihn gerne nennen.
Schieß los!
Okay, da habe ich zufälligerweise eine Liste vor mir. Also wir starten mit Alcemy. Das ist ein Greentech-Startup für Dekarbonisierung im Zementsektor. Dann haben wir Retail, die machen fairen und nachhaltigen Mobilfunk. Wir haben Bergfreunde, Online-Fachhändler für Bergsport und Kletterausrüstung. Lamsbräu ist Bio-Pionier und Getränkehersteller. Wir haben Ladegrün als Projektentwickler für Ladeinfrastruktur. Kraftblock für Hochtemperatur-Wärmespeicher. Performance stellen Kühltextilien her, Traceless, pflanzliche Plastikalternativen. Wir haben Procon, die Ökostrom machen, Madasta, die sich für Zirkularität im Gebäudesektor einsetzen, und letztlich Velux als Hersteller von Dachfenstern. Das sind die ersten 11 und wir hoffen natürlich sehr, dass irgendwie das Ganze Anklang findet und wir auf dem Weg vielleicht noch ein paar mehr BegleiterInnen finden, ja.
Und wir haben vielleicht direkt schon mal neue GästInnen für unseren Podcast.
Gerne auch das.
Ja, das ist ja total unterschiedlich, ne? Weil klar, ich meine, wenn man natürlich auf Velux guckt, die sind ja schon relativ lange am Markt. Ein paar von denen sind halt eben noch frischer irgendwie. Und Zirkularität ist natürlich eben bei, wenn ich jetzt mal so Velux denke, aha, ich baue Dachfenster, ist natürlich das auch nochmal eine andere Herausforderung, wenn ich die Dinger eigentlich ja 30, 40 Jahre da drin habe, ne? Finde ich total gut. Erkennt ihr denn da irgendwie schon so Pattern? Also, wo man halt gesagt, okay, das ist eigentlich so eine Hürde, die irgendwie alle betrifft, oder ist das noch so unterschiedlich, dass ihr da einfach erstmal so random wirkt, die Themen, die die Leute haben?
Also, ich würde sagen, man hat schon eine gewisse Streuung, aber ich würde auch behaupten, dass man Patterns sieht. Also das Erste ist beim Fortschritt, glaube ich, dass viele von den Firmen, mit denen wir kooperieren, doch Geschäftsmodelle haben, die da irgendwie ganz gut reinpassen. Ich wäre natürlich auch super interessiert, da mal in der Zukunft irgendwie gerade Firmen aus zum Beispiel dem Stahlsektor oder der Chemiebranche reinzukriegen und einfach zu gucken, wie sieht das denn bei denen aus. Das heißt, da existieren so ein bisschen die Fortschritte, und daneben finden wir die auch in der Zielsetzung, gerade was Lieferketten ansieht. Also das fand ich zum Beispiel total schön zu sehen, dass die auch bei Scope 3 Emissionen doch sagen, okay, da gucken wir einfach genauer hin und setzen unseren Lieferanten dann auch gewisse Ziele für die Zukunft. Was die Hürden angeht, habe ich den Eindruck, ist das größte Problem, das viele dieser Unternehmen haben, dass sie den Eindruck haben, dass sie zum Teil nicht zu den gleichen Preisen produzieren können wie Unternehmen, die das oder die da gewisse Kosten externalisieren, die das also nicht so nachhaltig machen. Und ich glaube, das ist dann auch in vielen Fällen der beste Vorschlag für Maßnahmen, dass man also wirklich als Branche sich da zusammenfindet und dann so ein bisschen Top-Runner-Ansatz fährt. Also zu schauen, okay, was sind die Unternehmen, die da ganz weit vorne sind, bezogen auf Nachhaltigkeitskriterien, und dass man darüber den Standard definiert, damit letztlich ein fairer Wettbewerb irgendwie darauf bezogen entsteht, ne, bei dem eben nicht nur die aktuellen Kosten, sondern auch die Kosten, die extern einfach verursacht werden, damit die einbezogen werden können. Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass das so einen Fortschritt gibt? Also wenn ich mal, wir hatten das ja schon öfter, aber wenn ich mal so an meinem BWL-Studium nachdenke, das war irgendwie Anfang der 90er, ging es ja eigentlich schon immer um Externalisierung, also Internalisierung von externen Kosten, also wie kann man das jetzt eigentlich machen, und gut, es ist der CO2-Preis, ist ja sicherlich halt irgendwie eine Maßnahme, jetzt natürlich eben genau auf diesem Sektor. Hast du denn das Gefühl, dass das so nach und nach Fortschritte hat, oder wie ist da dein Blick drauf?
Also ich denke, dass das sicherlich noch nicht so weit ist, wie es sein müsste. Also gerade, weil wir sagen CO2-Preis, der ist zum Beispiel, oder wenn wir daraus mal ein Budget ableiten, das haben wir als Rechnung gemacht, dann sehen wir, dass auch das nicht mal mit 1,75 Grad zu vereinbaren ist, anteilig. Das heißt, auch da sind wir eigentlich nicht ehrlich, wenn man das so möchte. Dann, wenn wir auf der einen Seite von Paris reden und auf der anderen Seite aber nur solche Maßnahmen ansetzen, dann führt das einfach nicht zusammen. Das heißt, ich glaube, da müssen wir konsequenterweise einfach mehr machen. Wo ich einen ganz guten Eindruck habe, zumindest sehe ich das jetzt in den Großindustrien, dass diese Standards doch vorankommen. Und da gerade im Bereich öffentliche Beschaffung doch guckt, okay, wie kann man das definieren mit den Branchen, um dann auf Nachfrageseite darüber so ein bisschen zu gehen. Ne? Ist sicherlich noch viel Raum nach oben, aber es gibt auch durchaus gute Ansätze.
Ja, total. Und ich finde, also dieser Ehrlichkeitsbegriff, der resoniert halt total mit mir irgendwie, weil wenn du bist ja auch eingehend, was sind so eure Hürden, die ihr habt, sagst du ja auch so ein bisschen, naja, das letzte Wahlergebnis und so, das zeigt ja eigentlich eher vielleicht auch ein bisschen in eine Richtung, die jetzt nicht unbedingt zur Klimaneutralität führt. Und da wissen wir ja auch, dass ganz viel in Social Media auch einfach mit Unwahrheiten gearbeitet wird, um irgendwie Wählerinnenschaft zu generieren. Sicherlich auch ein Thema, über das ihr viel diskutiert, kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal so in einer Kaffeeküche irgendwie trifft. Und jetzt diese eine Kampagne ist schon ein Ergebnis, aber ist das was, glaubst du, dass ihr euch da mehr nochmal drauf fokussieren müsst, sollt, werdet, eben genau diese Ehrlichkeit plus Transparenz weiter zu fördern und zu pushen? Passiert da noch mehr gerade bei euch? Weil ich glaube, es ist am Ende irgendwie der Schlüssel, damit wir wieder überhaupt diskutieren können und auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen, weil solange wir irgendwie nicht über faktenbasierte, wissenschaftlich basierte Wahrheiten reden, fühlt es sich irgendwie so an, als kann man nur verlieren.
Wir probieren es, denke ich. Also einer unserer größten Ansätze in die Richtung ist sicherlich der Tag der Klimademokratie tatsächlich, weil wir da einfach gemerkt haben, dass Demokratie nun mal Voraussetzung ist für den Klimaschutz, den wir machen müssen, muss ich dazu sagen. Das ist ein Format, was wir dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht haben und wo wir an einem Tag dann ganz zentralisiert Bürgerinnen und Bürger mit ihren Abgeordneten zusammenbringen, um über genau diese Schnittstelle zwischen Demokratie und Klimaschutz zu sprechen. Ich würde mal erwarten, dass die Richtung Wahlkampf im nächsten Jahr auch noch größer wird, als sie das jetzt in den zwei Jahren schon war. Und ich glaube, das ist dahingehend auch unser Ziel, dass wir uns gar nicht von gewisse Narrativen, die wir da aktuell sehen, zu sehr leiten lassen, sondern dass wir versuchen, wirklich nach vorne zu gehen und zu sagen, das ist das, was uns bewegt und was uns bewegen muss. Und da werden wir und können wir nur alles probieren, damit Klimaschutz gerade in Richtung Wahlkampf die Aufmerksamkeit bekommt, die das Thema verdient.
Wenn ich jetzt mal so als Unternehmen schaue, das klingt ja irgendwie jetzt auch super. Ihr bringt euch da ein. Und ich meine, das, was euch ja auch so ein bisschen besonders macht, ist, dass ihr ja jetzt eben alle demokratischen Parteien sozusagen, also dass ihr ja sozusagen parteiübergreifend irgendwie auch agiert. Ja, und das bedeutet, dass ihr euch ja eben auch in die Parteien, auch teilweise innerhalb der Parteien ja irgendwie auch engagiert und da halt irgendwie guckt, okay, die Sachen da vorwärts zu bringen und eben nicht nur bei den Grünen, die ja sowieso das Thema vorantreiben. Also insofern ist es ja auch ankopplungsfähig für Unternehmen. Also das wollte ich jetzt eben nochmal so ein bisschen so, das ist ja, macht euch ja so ein bisschen auch unique. Aber wenn ich jetzt das Unternehmen sage, ist doch eine coole Sache, da möchte ich jetzt irgendwie auch gerne mal mitmachen. Wie würde man denn das jetzt angehen oder was könnte ich denn jetzt tun als Unternehmen?
Also diesen Kommunikationsimpuls 1-2-3-0, da gibt es keinerlei Hürden. Also da freue ich mich sehr, wenn Unternehmen den einfach generell mal aufgreifen, von mir aus auch total gerne noch weiterentwickeln und wirklich zu schauen, kann ich vielleicht so mal kommunizieren in Bezug auf Fortschritte, Hürden, Maßnahmen. Wenn Unternehmen Interesse haben, das mit uns zu machen, dann freuen wir uns natürlich umso mehr und genau da einfach mich kontaktieren oder auf germanzero.de gehen und dann findet man da zu uns und dann freuen wir uns über den Austausch und gucken, ob das passt, genau.
Also die Hürde ist relativ niederschwellig, wollen wir ja an der Stelle nochmal betonen, um mit euch auch in Kontakt zu gehen und in Austausch zu gehen. Ja, du bekommst am Ende nochmal die Gelegenheit, ein Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du irgendwas nicht loswerden konntest oder nochmal was unterstreichen möchtest, dann ist das jetzt nochmal eine Gelegenheit.
Ich glaube, also das Thema Ehrlichkeit ist schon durchgeschwungen. Und ich glaube, die sinnvollste Kombination bekommen wir, wenn wir auch das Thema Langfristigkeit da irgendwie mitdenken. Denn gerade was das Geschäftsmodell angeht, glaube ich, oder wünsche ich mir, sagen wir es so, dass Unternehmen sich überlegen, das, was ich tue, hat das wirklich eine Zukunft? Und wenn man da ehrlich zu sich ist, glaube ich, fügt sich alles, was danach kommt, von selbst irgendwie. Und man kommt dann ganz schnell zu Prozesstransformation oder klimapolitischem Engagement. Und da bin ich total gespannt zu sehen, welche Kräfte sowas in der Wirtschaft auch entfachen kann und wo wir dann hinkommen.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, die Einblicke, den Appell und allgemein, glaube ich, also wir sind total Fans von dem, was ihr dann tut. Und ich glaube, dass es genau das braucht und ganz viel Erfolg weiterhin.
Ja, auch von meiner Seite.
Gleichfalls, ganz vielen Dank.
Ja, Nils, wir hatten Johann da von German Zero, das zweite Mal, dass wir mit German Zero gesprochen haben. Wie fandst du das? Was nimmst du mit?
Ich finde das gut, erstmal, dass es die immer noch gibt, ja? Und dass sie halt irgendwie jetzt das geschafft haben, sich halt irgendwie auch entsprechend zu etablieren. Ich finde es halt gut, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen agieren, nämlich halt irgendwie Bürgerdialog halt mit den vielen Freiwilligen oder Volunteers, aber eben auch auf kommunaler Ebene und halt dann aber auch auf Unternehmensebene. Und ich finde gut, dass die überparteilich agieren und dadurch eben auch ankopplungsfähig sind halt für die Politik als Wächter für dieses Pariser Klimaabkommen. Und insofern freut es mich oder hat es mich wirklich sehr gefreut, halt wie zu hören, dass sie da auch vorwärts kommen. Und das finde ich sehr unterstützenswert und ja, freue ich mich einfach, dass die Themen da weiter vorantreiben und habe mich dann selber nochmal gefragt, okay, ob wir da vielleicht auch nochmal Dinge halt zusammen machen können. Was nimmst du mit?
Ja, also geht auch total da in das, was du sagst. Ich glaube halt, es gibt ja ganz viele Akteure, wenn wir über sowas sprechen, wie jetzt auch Klimaneutralität. Und wir haben irgendwie die AktivistInnen, Fridays for Future, Entrepreneurs for Future und so, die natürlich eben AktivistInnen sind, ne? Das bedeutet Forderungen stellen. Da ist es aber hier und da, glaube ich, schwierig, einen Konsens zu finden, weil natürlich sich da auch Gegensätze gegenüberstehen. Und dann, finde ich, füllt halt German Zero ganz schön diese Lücke dazwischen, indem sie eben in diesen Dialog auch gehen und versuchen, mit den Mitteln, die es eben gibt, dann auch zu arbeiten. Und so von allen Seiten, glaube ich, diese Impulse aufzunehmen. Und ich finde das ja auch ganz cool, dass eben German Zero zum Beispiel eben auch sagt, wir reden gerne mit Unternehmen, wir nehmen da auch gerne Spenden an und so weiter. Da gibt es ja auch wieder Organisationen, die das nicht tun, um ihre Integrität zu wahren, auch zu sagen, dann sind wir eben auch ganz schier auf dem Deck und man kann uns keine Interessenskonflikte vorwerfen. Und auch das ist völlig in Ordnung sozusagen. Aber ich glaube, es gibt so für jeden Ansatz den Platz. Und das ist so wichtig, gerade bei diesem Thema sozusagen, dass wir da eben auch dass die ganze Klaviatur gespielt wird, um diesen Druck eben auch weiter aufrechtzuerhalten, dass auch was passiert. Und ich finde das einfach toll zu beobachten, was da passiert. Und ja, wie du sagst, ich habe da auch Bock, nochmal zu überlegen, wie wir da unterstützen können.
Ja, ich fand auch noch interessant, nochmal zu überlegen, okay, sind die Ziele auch tatsächlich ambitioniert genug, wenn man sich jetzt irgendwie abfeiert? Das Thema Ehrlichkeit halt dann irgendwie auch, das hat ja bei dir auch sofort resoniert. Und ich glaube, das ist halt einfach, das ist schon der richtige Punkt, ja. Also, dass wir nicht entweder sagen, wir tun nichts, weil wir sind ja schon am Ziel, oder wir tun nichts, weil man kann ja eh nichts tun, sondern das Narrativ müsste ja eigentlich sein, was können wir denn jetzt wirklich tun? Und lass uns jetzt mal loslegen, weil es gibt ja immer irgendwie Dinge, wo man eigentlich einen relativ großen Hebel hat und die auch trotzdem leistbar und erreichbar sind. Also insofern finde ich auch dieses Narrativ toll und ich freue mich da halt auf alle Fälle auch den weiteren Blick mit denen und den weiteren Weg mit den German Zeros. Ja.
Ich mich auch. Ich freue mich noch auf unseren Tag, Nils.
Ja.
Und auf die nächste Folge. Wir hören.